Beethovens 9. Symphonie, ein Meisterwerk der klassischen Musik. Selbst ein totaler Laie wie ich erkennt, dass dieses Stück von einem Genie komponiert wurde. Ein Genie, das wir vor allem kreativen Menschen zuschreiben, die ihre Gedanken und Gefühle in Bilder, Musik, Formen und Farben umwandeln und so den Rest von uns staunen lassen. Bereits der Homo sapiens hat in Höhlen gemalt, um sich auszudrücken. Kreativität ist also eine Eigenschaft, die tief im menschlichen Sein steckt und unser Wesen mitdefiniert. Doch was passiert eigentlich, wenn diese Kreativität programmierbar wird?
Wenn Computerprogramme unsere Kreativität aufnehmen, sie verbessern, immer neuere und abgefahrenere Werke erschaffen, wird menschliche Kreativität bald ersetzbar sein?
Team 1, Take 3, AMR.
This is a message from the people of Monum.
Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
Damit ein herzliches Willkommen bei Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv, eurem Campusradio der Universitäten Mannheim und Heidelberg. Mein Name ist Maxim Flößer und ich sage es, wie es ist. Ich freue mich sehr auf die mittlerweile 14. Folge unseres Podcasts. Denn nicht nur finde ich das heutige Thema wahnsinnig spannend, sondern ich freue mich auch riesig, meine Kollegin Eva Hillebrand zum ersten Mal in der virtuellen Aufnahmebooth begrüßen zu dürfen. Eva, was geht ab?
Ja, hallo auch von meiner Seite. First time Halbwertszeit, was geht? Ich bin Eva, studiere im Master Kultur und Wirtschaft und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf meine erste Podcast-Folge hier bei Halbwertszeit. Ich würde sagen, direkt mal mit einem recht saftigen Thema eingestiegen, was ich aber total faszinierend finde und zugleich eben auch ein bisschen gruselig. Aber ich bin gespannt, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und wir daraus mitnehmen.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn unser heutiges Thema hat es mal wieder richtig in sich. Wir wollen nämlich der Frage auf den Grund gehen, kann künstliche Intelligenz menschliche Kreativität in der Kunst ersetzen? Das wollen wir untersuchen und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen.
Zum einen sprechen wir da mit Dr. Sebastian Trump, Jazzmusiker und Informatiker von der Musikhochschule Nürnberg. Er forscht an der Schnittstelle zwischen Musik und künstlicher Intelligenz. Und zum anderen sprechen wir mit dem Lichtbildhauer Franz Betz aus Hannover. Beide nutzen KI für ihre Kunst, jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wie sie das machen, erfahrt ihr später im Podcast.
Eva, du hast es gerade angesprochen. Irgendwie ist dieses Thema für dich ein bisschen gruselig. Warum eigentlich?
Ja, gruselig nicht im Sinne, dass ich mich jetzt irgendwie vor Maschinen oder künstlicher Intelligenz als Übermacht der Zukunft fürchte. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass da Potenzial für Medizin, Forschung und Industrie ist. Aber im Bereich der Kunst dachte ich, dass der Mensch irgendwie unschlagbar ist. Deshalb bereitet mir die Verbindung von KI und Kunst jetzt erstmal ein mulmiges oder eher ungutes Gefühl.
Ja, aber gleichzeitig hält die Anwendung von künstlicher Intelligenz doch auch super viele Chancen und kreatives Potenzial bereit. Ich finde das irgendwie eher spannend und bin neugierig auf solche Kunst. Vielleicht liegt es daran, dass ich bis heute ziemlich großer Science-Fiction-Fan bin. Da ist es irgendwie total normal, dass sich ganz vieles so im Digitalen abspielt. Und deswegen bin ich persönlich auch eigentlich echt optimistisch eingestellt. In diesem Podcast geht es uns genau darum, die zwei Seiten der Anwendung von KI in der Kunst abzubilden.
Ja, ihr seht also, wir betrachten das Thema eher von zwei recht unterschiedlichen Seiten. Während du das alles eher aufregend findest, bin ich eher ein bisschen skeptisch. Und so geht es wohl vielen Menschen, denn nur wenige kennen sich ja auch wirklich aus in diesem Bereich. Oftmals verbindet man dieses Thema vielleicht eher mit dunklen Zukunftsszenarien, in denen irgendwie künstliche Intelligenzen zu Überwachungsstaaten und menschlicher Einsamkeit führt. Misstrauen scheint da ja fast vorprogrammiert.
Ja, ich sehe, was du da mit diesem Wortspiel gemacht hast. Trotzdem, deine Skepsis spiegelt sich auch in Studien wie dem Bosch Zukunftskompass von 2020 wieder. In dem wurden 1000 Deutsche zu ihrem Verhältnis zur künstlichen Intelligenz befragt. Und hier zeigt sich, dass 85% der Befragten wollen, dass der Mensch die Kontrolle über die künstliche Intelligenz behält. Vertrauen wird eher den Menschen entgegengebracht. Genau wie Eva befürworten die Befragten den Einsatz von KI eher in wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kontexten. Im Privaten wird KI eher abgelehnt. Gleichzeitig zeigt sich, dass vor allem diejenigen der Anwendung von KI positiver gegenüberstehen, die sich besser mit dem Thema auskennen. Den Link zur Studie sowie alle weiteren Quellen packen wir euch in die Infobox.
Bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass es vielen Journalistinnen und Journalisten schwerfällt, Begriffe wie künstliche Intelligenz, neuronale Netze oder Machine Learning nicht als Synonyme zu verwenden. Genauso kompliziert wie die Begriffe klingen, scheint also auch das Konzept dahinter zu sein. Aber ist das wirklich so? Wir haben euch die wichtigsten Begriffe kurz und bündig zusammengefasst.
Okay, also künstliche Intelligenz. Um es euch zu veranschaulichen, wollen wir ein bisschen mit einer Metapher arbeiten. Deshalb stellt euch einfach mal einen Baum vor. Ja, richtig, einen Baum. Die Wurzeln dieses Baums stehen für KI als Teilbereich der Informatik. Ziel dieses Bereichs ist es, menschliche kognitive Fähigkeiten mittels Computer zu imitieren. Und dies geschieht dann, indem der Computer Informationen erhält und diese richtig zuordnet. So wird dann versucht, die menschliche Wahrnehmung zu simulieren und diese zu automatisieren. Genauso wie es nicht nur den einen Baum gibt, also nicht nur Laub- oder Nadelbäume, gibt es auch bei der KI verschiedene Ausprägungen.
Ja, und hier kann man jetzt zwischen starker und schwacher KI unterscheiden. Schwache KI bezieht sich meistens auf mathematische Aufgaben oder die Verarbeitung von Informationen, die jeder vielleicht beim Navi kennt. Starke KI geht da ein bisschen weiter, bezieht sich nämlich konkreter auf Handlungen, die menschliches Denken simulieren und komplexe Entscheidungen treffen können. Um bei der Metapher zu bleiben, es gibt also starke KI-Mammutbäume als auch die verhältnismäßig unkomplizierten und schwachen KI-Nordmantan.
Beim unüberwachten Lernen wiederum hat der Computer keine Informationen oder Vorerfahrung. Stattdessen soll er in den Daten eine logische Struktur erkennen, mit der man Aussagen über die Daten treffen kann. Ein stark diskutiertes Beispiel hierfür wäre ein Algorithmus, der maschinell erkennt, welche politischen Inhalte wir im Internet suchen und uns basierend darauf neue Vorschläge macht. Hashtag Filterblase.
Ja, und dann gibt es noch die Königsdisziplin der Baumschule, die neuronalen Netze. Diese Netze bestehen aus mehreren Schichten, die untereinander mit Knotenpunkten vernetzt sind. Und jeder Knotenpunkt entspricht dabei einem individuellen Feature, das Einfluss auf den Lösungsweg hat. Mit diesen Netzwerken versuchen Forscher und Forscherinnen, sehr komplexe Probleme zu lösen.
Ja, um all das zu tun, braucht unser Baum einen Weg, um die vorgelegten Probleme zu lösen. Und das geschieht über die metaphorischen Lebensadern des Baums, die Algorithmen. Ein Algorithmus ist, einfach gesprochen, der Weg, den man als Forscherin wählt, um ein Problem zu lösen. Super vereinfacht sind es mathematische Formeln, die die eingesetzten Werte in einen Endwert umwandeln. Im besten Falle ist diese Formel dann klar beschrieben, ausführbar und liefert verlässliche Ergebnisse. Boah, klingt irgendwie ziemlich wie die Ansprüche, die mein Mathelehrer früher an mich hatte und die ich leider nicht immer so gut erfüllen konnte. Grüße gehen raus.
Ja, fassen wir also nochmal zusammen. Künstliche Intelligenz stellt einen Bereich der Informatik dar, bei dem versucht wird, mit maschinellen Lernmethoden Lösungen zu finden. Der Begriff KI entspricht einem Baum. Maschinelles Lernen beschreibt die Äste und Algorithmen die Lebensadern dieses Baumes. So, das war erstmal ganz schön viel Technik und Baumkunde. Doch wie lässt sich das nun mit Kreativität verbinden? Da haben wir unsere heutigen Podcast-Gäste gefragt und mit ihnen darüber diskutiert, wie sie ihre Kunst mit künstlicher Intelligenz verbinden. Franz Betz ist Designer und Lichtbildhauer mit eigenem Lichtkunstlabor in Hannover. Durch seine Faszination für Licht war Technik eigentlich schon immer ein wesentlicher Bestandteil seiner Kunst und im Rahmen eines Förderprogramms der Landeskulturstiftung Niedersachsen entwickelte er ein analog-digitales Projekt mit dem Titel Porträts. Dafür fütterte er einen Algorithmus mit zahlreichen Zeichnungen von Gesichtern und der Algorithmus zeichnete dann auf Basis dieser Daten neue Gesichter. Das Besondere daran, der Output wurde durch Flip-Dot-Displays dargestellt, also wieder analog sichtbar gemacht.
Sebastian Trump wiederum ist ausgebildeter Jazzmusiker, der KI nutzt, um mit ihr Musik zu machen. Als Saxophonist jammt er unter seinem Künstlernamen Bastus gemeinsam mit einem digitalen Flügel. Ein Algorithmus, der an den Flügel angeschlossen ist, erkennt die Noten, Tonfolgen und Melodien und antwortet darauf durch die Tasten des Flügels. Zu finden ist dieses Projekt unter dem Namen Project Spirio, benannt nach dem Flügel, auf YouTube.
Ja, wir haben uns mit den beiden über Zencaster unterhalten und wollten als erstes wissen, was bedeutet Kreativität für sie?
Ich glaube, Kreativität ist einfach die Neugier und das Aufbrechen in neue Bereiche, in neue Welten, ohne vielleicht das Vergangene ein Stück weit zu verlassen. Also man arbeitet immer in einem bestimmten Kontext, das heißt der zivilisatorische oder eben auch der ganz reale Kontext in einem Atelier oder in einem Studio oder in einer Vorortsituation.
Wie Herrn Betz geht es auch dem Saxophonist Trump um die Schaffung von etwas Neuem. Allerdings liegt für ihn der Schwerpunkt noch auf etwas anderem.
Aus meiner Sicht ist Kreativität immer ein eine Art von kollaborativen Prozess. Das heißt, wir sind innerhalb eines bestimmten kulturellen Rahmens unterwegs, in dem wir uns bewegen, der uns prägt. Und alle Ideen, die entstehen, oder beinahe alle Ideen, die entstehen, sind eigentlich ein gemeinschaftliches Werk von Menschen oder eben anderen Akteuren und Akteuren, die miteinander in Kontakt kommen und so etwas schaffen. Und so kann eben Neues entstehen, das auf Bestehendem aufbaut, aber das Ganze in eine bestimmte neuartige Richtung weiterbringt.
Wir wollen also noch einen Schritt weitergehen und gemeinsam untersuchen, was eine Zusammenarbeit mit einem digitalen Kollegen bedeutet und zu welchen innovativen und spannenden Ergebnissen die Künstler kommen, um unsere Podcast-Frage zu diskutieren. Handelt es sich also um eine Bedrohung oder ist es vielmehr eine Bereicherung für Kunst und Musik? Als Skeptikerin hat mich erstmal interessiert, ob die beiden KI-Künstler meine Skepsis überhaupt nachvollziehen können.
Ich kann diese Bedenken sehr gut nachvollziehen und ein Stück weit kann man ja in, ich sag mal, anderen Bereichen, die jetzt außerhalb dessen sind, was ich so beforsche, durchaus auch so Kannibalisierungseffekte sehen. Die werden sich wahrscheinlich in Zukunft auch noch verstärken, aber das betrifft vor allem Gebrauchsmusik, also die Erstellung von Filmmusik oder vielleicht von Hintergrundmusik für einen Podcast, wo man eh nicht so genau zuhört, weil es geht ja vor allem darum, was gesprochen wird. Und hier gibt es schon Systeme, die vielleicht an ein oder anderen Stelle ja eine Arbeit ersetzen, die vorher vielleicht von Film- oder Medienkomponistinnen geleistet wurde.
Auch Herr Betz ist der Meinung, dass die KI über kurz oder lang zu prägenden gesellschaftlichen Veränderungen führen wird. Er geht hier noch etwas weiter.
Ich sehe auch jetzt wirklich es auch so, dass unsere nächste Evolutionsstufe die KI sein wird als Menschheit. Ob das jetzt nun in 50 oder in 100 Jahren sein wird, das ist jetzt erstmal egal. Aber ich glaube schon, dass wir die Ziele, die wir im Leben haben, natürlich durch eine KI viel besser, also sei es jetzt drum, andere Planeten zu besiedeln oder bestimmte Krankheiten nicht mehr zu haben und so weiter, sehe ich schon die KI als unsere nächste Evolutionsstufe und dann stellt sich das Problem eben nochmal ganz anders oder die Frage nochmal ganz anders. Bis dahin wird es so einen Ablösungsprozess geben.
Betz spricht von der Wichtigkeit der Vita, der individuellen und sozialen Entwicklung des Kunstschaffenden. Diese beeinflusst den künstlerischen Prozess und sei dadurch klar und deutlich von einer KI abzusetzen und markiert ihre Grenzen. Denn eine KI erlebt zum jetzigen Zeitpunkt keine individuelle Entwicklung. Wir haben ihn gefragt, wie genau dieser Ablösungsprozess der Evolution aussehen könnte.
Naja, dieser Ablösungsprozess wird sein, also es gibt, ich wurde ja auch im Rahmen dieses Link-Programms ja auch gefragt, ja, wie ist das und wann wird eben diese KI eben das übernehmen können und ist jetzt momentan die KI schon in der Lage, eben einen Künstler zu ersetzen? Und im Moment ist das noch nicht möglich, weil der KI fehlt ja im Prinzip eine Art Lebenslauf oder eine Vita oder ein Environment, wo es sich eben individuell entfalten kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt eben halt dort und dort aufgewachsen, habe die und die Bezüge sozial und inhaltlich gehabt, um halt eben zu einem individuellen und einzigartigen Ausdruck zu kommen.
Derzeit scheint die KI für Künstler und Künstlerinnen also eher ein weiteres Instrument und Inspirationsquelle zu sein. Das geht sogar so weit, dass man Algorithmen mit den Techniken und Stilen verstorbener Künstler und Künstlerinnen trainieren kann, damit diese weitere Kunstwerke im gleichen Stil produzieren. Ist das dann noch Kunst? Franz Betz sieht es so.
Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird, weil man ja sozusagen nur mit dem Kunstoutput eines Künstlers immer nur Kopien schaffen wird. Aber sie werden jetzt nichts Neues dadurch schaffen.
Die Musikerin Holly Herndon arbeitet ebenfalls mit KI zusammen und bezeichnet diese liebevoll als ihr Kind, das stetig mit Daten gefüttert werden muss. Wir haben auch unsere Gäste gefragt, in welcher Beziehung sie zu ihrer KI stehen.
In meiner Wahrnehmung ist es eigentlich so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Einerseits völlig richtig, diese Art von Lernsituation, wo auch den Phrasen, denen ich spiele, zugehört wird und daraus auch ein Stück weit natürlich, das sich speist und gesteuert wird, was dann entsteht. Gleichzeitig beeinflusst es mich während des Spiels ja genauso. Insofern würde ich hier gar keine Hierarchie aufmachen wollen, sondern eigentlich so ein immer wieder sich wechselnde Modi.
Während der Musiker die KI also auf gleicher Ebene betrachtet, sieht sich der Lichtbildhauer Betz momentan noch am längeren Hebel.
Ich würde es jetzt, ja, vielleicht jetzt nicht als mein Kind sehen, das ist mir jetzt vielleicht noch zu emotional. Ich würde es, glaube ich, als Assistenz sehen oder als Mitschaffer von Kunst.
Zu welchen Ergebnissen kann diese Kollaboration von Mensch und Maschine nun also kommen? Dazu haben wir die beiden Künstler nochmal konkret gebeten, uns ihre Projekte genauer zu erläutern.
Der Flügel ist zunächst einfach nur ein, wenn man so sagen will, ein dummes Roboterinstrument. Das ist ein sehr hochwertiger Flügel von Steinway & Sons. Das Instrument heißt eben Spirio und danach haben wir dann unser Forschungsprojekt Spirio Sessions benannt. Das ist auch ein Projekt, das nach und nach immer mehr wächst, auch mit Studierenden aus der Medieninformatik, aus der Informatik, aus verschiedenen Musikstudiengängen an der Hochschule für Musik. Also wir kooperieren hier mit der Technischen Hochschule in Nürnberg. Das heißt, schon allein dadurch kommen sehr viele verschiedene Perspektiven in dieses Projekt rein und das ist eigentlich sehr dynamisch und wandelt sich ständig. Und Ausgangspunkt unserer Überlegungen war eben dieser Roboterflügel, der hat eine digitale Schnittstelle, eine MIDI-Schnittstelle, das sagt vielleicht einigen, die im Bereich digitale Klangerzeugung unterwegs sind, etwas und spielt erstmal einfach das ab, was wir aus unserem KI-System oder man müsste eigentlich besser sagen im Plural unseren KI-Systemen generieren, denn eben diese immer weiter wachsende Gruppe an Studierenden produziert auch immer mehr unterschiedliche KI-Module. Wir arbeiten da in ganz verschiedenen Richtungen, sind gestartet mit eigentlich sehr einfachen, elementaren Mechanismen des maschinellen Lernens, sogenannten Markov-Ketten, haben das jetzt erweitert in einem studentischen Projekt in Richtung Hidden Markov-Modelle. Andere Studierende beschäftigen sich mit neuronalen Netzen oder Deep Learning. Das heißt, wir probieren hier ganz viele verschiedene Ansätze nebeneinander aus. Und was sie gemeinsam haben, ist eben dieser Ausgangspunkt menschlicher Musizierender. In unseren bisherigen Demos war das immer ich am Saxophon. Inzwischen kommen auch andere Studierende dazu, die andere Melodieinstrumente spielen. Dann eben unser modulares KI-System, das diesem Spielen zuhört, daraus neues Material generiert und das in diese Interaktion einspeist, indem es das eben an dem Spirio-Flügel abspielen lässt.
Für Franz Betz ist insbesondere der Rückbezug zum Analogen fundamental.
Dieses Projekt Portraits ist wirklich sehr exemplarisch, weil ich da wirklich gesagt habe, das Digitale ist ein Baustein eines Schöpfungsprozesses von Kunst. Und ich glaube, Kunst funktioniert halt grundsätzlich nicht nur im Digitalen. Sie funktioniert zum Teil, aber solange wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, wollen wir natürlich halt an so ein Kunstwerk nahe rangehen. Wir wollen es weit riechen, wir wollen es weit betasten, wir wollen drumherum gehen. Und dadurch, dass ich natürlich sowieso im dreidimensionalen arbeite, ist für mich das Digitale ja sowieso immer nur eine arge Krücke, um halt eben sowas wahrzunehmen.
Nun haben wir eine Vorstellung davon, welche Art von Kunst durch Zusammenarbeit mit KI möglich ist. Doch wie schafft es nun auch die KI, ein gewisses Maß an Kreativität zu erlangen? Ist das überhaupt möglich? Auch dazu haben sowohl der Musiker Trump als auch Betz schon erste Lösungsansätze. Kurz vorab, Betz stellt die KI, die er ebenfalls als Kind bezeichnet, dafür zwischen zwei neuronale Netze mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Konsequenz daraus fasst Betz wie folgt zusammen.
Keins der beiden konnte sozusagen das Endergebnis des Kindes absolut beurteilen. Und nur in dieser Konstellation konnte aus meiner Sicht eben dieses Netzwerk oder dieser Generator, wie das Kind in dem Fall heißt, auch wirklich kreativ sein.
Sebastian Trump sieht das kreative Potenzial der künstlichen Intelligenz im Moment der Improvisation.
Da haben wir es, denke ich, mit unterschiedlichen Charakteren zu tun, wenn man so will. Und das kann eben sowohl zwischen verschiedenen menschlichen Musizierenden sein, als auch verschiedenen KI-Systemen. Das erleben wir momentan ganz stark, wenn wir diese verschiedenen technischen Ansätze, die in dem Spirio Sessions Projekt entstehen, vergleichen oder auch nur einzelne Parameter ändern und dadurch ganz andere Improvisationen entstehen können.
Die Wichtigkeit der Kunst für die Darstellung einer zunehmend digitalen Welt ist in den letzten Minuten deutlich geworden. Kunst lässt uns Dinge begreifen, die sich nicht mehr in Worte fassen lassen. Wie wird also die Kunst der Zukunft aussehen? Das wollten wir abschließend von unseren Gästen wissen und auch, welche Gedanken oder Wünsche sie an die Kunst oder Musik der Zukunft haben.
Ich will es mal ganz übergreifend sagen, im Sinne dessen, was ich vorhin schon angerissen hatte, dass ich es interessant und wünschenswert fände, wenn sozusagen menschliche und nichtmenschliche Akteure in so einem musikalischen Setting sich auf Augenhöhe begegnen können. Und da braucht es sicherlich noch einiges an technischer Entwicklung, damit das zunehmend und in allen musikalisch denkbaren Szenarien möglich ist. So wie wir das jetzt praktizieren bei Spirio Sessions, ist es eben ein letztlich auch sehr enges Setting eben mit diesem selbstspielenden Flügel und einem Melodieinstrument, die da durch KI verbunden werden. Jetzt gibt es ja sozusagen eine unendliche Bandbreite an musikalischen Besetzungen, Szenarien, Stilen, und all die haben ihre Spezifika und in all denen könnte es auch interessant sein, dass KI-Systeme daran teilnehmen, musikalisch teilhaben und diese Richtung fände ich sehr wünschenswert und eben auch künstlerisch bereichernd.
Herr Betz war da ganz unserer Meinung, erhofft sich in der Zukunft mehr Offenheit auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler gegenüber der Technik.
Ich kann da nur an die Kolleginnen und Kollegen, auch die Jungen, einfach nochmal aufrufen, auch sich da in diesen Bereich reinzugeben. Ich erlebe leider halt viel zu oft, dass die Kunst momentan so etwas nostalgisch betrachtet wird. Und ja, dann machen wir lieber noch ein bisschen einmal Lithografie und ziehen eine Leinwand auf und so weiter. Also da ist eher so eine heile Welt von vielen, vielen, vielen gesucht wird, anstatt dahin zu gehen, wo es weh tut, wo man sich mit Technik auseinandersetzen muss, wo man sich halt auch mit Dingen auseinandersetzen muss, mit denen man sich nicht auskennt, wo man in Teams auch arbeiten muss, eben mit Technikern und mit Entwicklerinnen und Programmiererinnen und so weiter, damit man da überhaupt zu Ergebnissen kommt. Ich finde wichtig und ich glaube, das ist eben genau das, was die Kunst leisten soll und muss in diesen Zeiten und diesen Tagen auch, eben einen anderen Blick auf diese KI und auf diese Digitalisierung zu werfen, als es nun die Entwickler tun, die natürlich immer es toll finden, wenn sie neue Features, neue Algorithmen finden und neue Formen des Ganzen. Aber nur wir Künstler und wir Künstlerinnen können eben halt auch das überhöhen und wir können es auch dann zugespitzt auch auf irgendetwas hinweisen.
Kommen wir nun zum Ende. Durch diese Podcast-Folge haben wir gelernt, welche Begriffe rund um künstliche Intelligenz relevant sind und wie man sie unterscheidet. Die auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen Bereiche Kunst und Informatik lassen sich überraschend kreativ vereinen. Kann man also davon sprechen, dass KI menschliche Kreativität ersetzen kann? Eva, was ist da deine Meinung? Hat sich dein skeptischer Blick gewandelt?
Also ich merke, dass sich meine Skepsis gelegt hat und ich jetzt viel mehr neugierig bin, was uns da in Zukunft erwartet. Die KI erscheint mir nun viel mehr als eine Art geistiges Werkzeug mit hohem Potenzial eben auch für die Kunst. Wie auch unsere Gäste bin ich der Meinung, dass Kreativität Mut erfordert und bedeutet, das Alte eben zu verlassen und sich ins Neue zu wagen.
Ja, da kann ich dir nur voll zustimmen. Für mich hat sich irgendwie nochmal gezeigt, wie viele Möglichkeiten die KI-Anwendung für die Kunst liefert. Viele Artikel oder Videos da draußen suggerieren, dass KI eine reine Gefahr für die menschliche Kreativität sei und den Menschen im Prozess irgendwann ersetzen wird. Doch ich finde viel eher, dass man durch die KI ganz neue Kunst und Musik schaffen kann. Und das muss man, glaube ich, halt erstmal annehmen und das kostet Kraft und Mut, wie du schon gesagt hast. Die Idee, dass man eine menschliche Vita programmieren könnte, sodass man neue Kunst Verstorbener schaffen kann, finde ich dabei besonders spannend. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man beispielsweise Amy Winehouse oder Kurt Cobain wieder zum Leben erwecken könnte, das wäre schon abgefahren. Doch gleichzeitig frage ich mich hier auch, ist das dann wirklich noch Kunst, die man den Künstlerinnen und Künstlern zuordnen kann? Ich würde in Zukunft auf jeden Fall mich weiter mit dem Thema beschäftigen und wer weiß, vielleicht machen wir dazu nochmal einen Podcast. Hast du Bock, Eva?
Definitiv.
Abschließend würden wir gerne wissen, wie gefiel euch eigentlich unsere Hintergrundmusik, die wir ab und zu eingeblendet haben? Habt ihr was bemerkt? Richtig, die gesamte Musik wurde von einer KI komponiert und gespielt. Gar nicht schlecht, oder? Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback zu der Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an halbwertszeit@radioaktiv.org.
Ja, und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, folgt uns einfach auf Spotify oder Apple Music und mit einem Klick sorgt ein Algorithmus tatsächlich dafür, dass ihr keine Folge mehr verpasst. In 2 Wochen kommt die nächste Folge. Bis dahin verabschieden wir uns. Macht's gut.
Und wir hören uns.